ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.
Angst? Was ist passiert? Wo ist sie? Einen Mord hatte damals noch niemand gedacht gehabt.
Grundsätzlich ist es so, dass dieser Fall nie wirklich lange Zeit ruhte, weil es immer wieder Hinweise aus der Bevölkerung gab.
Zu Fuß von zu Hause zur Bushaltestelle, dort wurde sie nachweislich das letzte Mal lebend gesehen.
Sie wollte einfach nur den Abend genießen mit dem Freundeskreis, mit ihrem Freund.
Und ab diesem Zeitpunkt verliert sich ihre Spur. Wir wissen nicht, wo sie mit hingenommen wurde.
Ein junges Leben aus dem Leben zu reißen, hat derjenige oder diejenige kein Gewissen.
Das waren zwei Ermittler und eine Angehörige in unserem Fall, verschwunden auf dem Weg zur Disco, der Cold Case Manuela Kreis. Und damit wir uns in diese Lebenswelt versetzen können, in diese Stimmung, hören wir jetzt mal Musik. Das ist aktuelle Disco-Musik. Durch die Corona-Pandemie und das sogenannte Clubsterben hat sich manches verändert, aber grundsätzlich ist die Disco noch das gleiche wie vor 10, 20 oder 30 Jahren. Nur, dass natürlich damals etwas andere Musik lief. Be My Lover von La Bouche war einer der Titel, die 1995 in den Tanzlokalen gespielt wurden. Und damit sind wir mitten in der Zeit unseres Falls. Sie hören ARD Crime Time. Ich bin Felix Gebhardt. Schön, dass Sie dabei sind. Wir gehen gemeinsam in den September 1995 und beschäftigen uns mit dem Verschwinden einer Jugendlichen, den folgenden Ermittlungen der Kriminalpolizei und wir sprechen darüber, was der Fall mit den Angehörigen gemacht hat. Recherchiert zu all dem hat mein Kollege David Kopp. Er kennt die Details und ist bei uns. Hallo David.
Hallo Felix.
Es geht um eine Jugendliche. Vor 30 Jahren ist sie verschwunden. David, um wen geht es da genau?
Das ist Manuela Kreis. Sie ist damals 16 Jahre alt. Ihre Freunde nennen sie Manu. Von ihrer Schwester wird sie Ela genannt. Manuela Kreis. Sie lebt mit ihren Eltern in Siegelsbach. Das ist eine Gemeinde mit damals ungefähr 1500 Einwohnern im Norden von Baden-Württemberg. Die nächste größere bekannte Stadt ist Heilbronn. Das ist ungefähr 20 Kilometer entfernt.
Und mit 16 Jahren vermute ich, sie geht noch zur Schule oder was macht Manuela?
Nein, mit der Schule ist sie schon fertig. Sie hat den Hauptschulabschluss. Zu dieser Zeit macht sie eine Ausbildung zur Floristin. Das heißt, sie arbeitet in einem Blumengeschäft. Damit wir uns Manuela ein bisschen vorstellen können, sie ist 1,70 Meter groß, schlank und blond. Ich habe mit ihrer älteren Schwester gesprochen, Bianca. Die beschreibt Manuela so.
Junges, hübsches, sehr, sehr hübsches Mädchen, unternehmenslustig, sehr guter Charakter, meiner Meinung nach. Ja, und wir haben ein super Verhältnis gehabt. Wie gesagt, sehr unternehmenslustig. Sie hat einen sehr, sehr großen Freundeskreis gehabt. Und ja, die haben auch irgendwie immer, so wie ich es mitgekriegt habe, wenn wir zusammen gesessen sind, ein gutes Verhältnis miteinander gehabt, alle zusammen geholfen.
Was man noch ergänzen kann, Manuela geht gerne tanzen. Das will sie auch am 13. September 1995 machen. Das ist ein Mittwoch. Am nächsten Tag, da hat sie frei, hat mir im vergangenen Jahr Bruno Klingel erzählt von der Kriminalpolizei Heidelberg.
Deswegen hatte sie am 13. sich verabredet mit ihrem Freund, um in den Schafbaum zu gehen. Das ist eine Diskothek hier in Bad Rappenau, die sehr von den Jugendlichen angenommen und frequentiert wurde. Das sind ungefähr 4 Kilometer von Siegelsbach nach Bad Rappenau. Da muss man anmerken, dass zu dieser Zeit öffentliche Verkehrsmittel nicht so getaktet waren wie heute. Wenn die Jugendlichen hier aus dem ländlichen Bereich in den städtischen Bereich gehen wollten bzw. sich dorthin begeben, dann mussten entweder die Eltern fahren oder was weit verbreitet war, war einfach das Trampen.
Ich vermute, das macht man heute gar nicht mehr so wirklich, Trampen. Also man hätte den Daumen raus, per Anhalter fährt man mit. Ist das damals so üblich?
Ja, ich glaube, wenn wir uns in die Zeit zurückversetzen, schon, gerade Mitte der 90er und gerade auf dem Land. Also da ist das Ganze ja auch nicht so anonym wie in der Großstadt.
Im dörflichen Bereich kennt man sich untereinander und deswegen war es auch dementsprechend öfter mal, dass man halt auch von Bekannten mitgenommen wurde. Die hielten dann an, ach, das ist ja die Manuela, die will bestimmt nach Bad Rappenau, die arbeitet dort als Floristin und da wurde sie auch das eine oder andere Mal mitgenommen. Aber unsere späteren Ermittlungen sind natürlich auch zweigleisig gefahren, dass es nicht ein Bekannter gewesen sein muss, der sie mitgenommen hat auf die letzte Fahrt, sondern dass es auch jemand ganz anderes gewesen sein kann.
Das sagt Bruno Klingel, erster Kriminalhauptkommissar. Er ist inzwischen im Ruhestand.
Also es sind nur wenige Kilometer von Siegelsbach nach Bad Rappenau. Die Disco ist nicht besonders weit weg von ihrem Zuhause. Aber auf diesem Weg muss Manuela Kreis verschwunden sein. Bis wohin kann denn die Polizei Manuelas Weg rekonstruieren?
Man weiß, dass sie um ca. 19.30 Uhr, also halb 8 Uhr abends, das Elternhaus verlässt. Vorher schreibt Manuela noch einen Zettel für ihren Vater. Er möge doch bitte den Haustürschlüssel nicht innen stecken lassen, damit sie, wenn sie nachts heimkommt, von außen noch aufschließen kann. Sie läuft dann im strömenden Regen zu Fuß zur Bushaltestelle. Das ist in der Ortsmitte und dauert ungefähr 10 Minuten. Und zu dieser Haltestelle gibt es auch eine sehr konkrete Uhrzeit.
Bei der Bushaltestelle wurde sie um 19.45 Uhr von einer Zeugin letztmals gesehen, die sie auch persönlich kennt. Also das ist eine verlässliche Zeugenaussage. Und ab diesem Zeitpunkt verliert sich ihre Spur. Wir wissen nicht, wo sie mit hingenommen wurde. Wir denken aber, dass sie ja nach Bad Rappenau wollte, dass sie das möglicherweise auch als Ziel angegeben hat.
Denn dort ist sie ja verabredet mit ihrem Freund, der auf sie wartet.
Als sie nicht kam, hat er sich gedacht, zumindest hat er das so bei uns auch gesagt, dass er damit rechnete, dass sie es sich anders überlegt hat. Die Manuela war auch dafür bekannt, dass sie öfter mal sprunghaft ihre Entscheidung revidierte und auch was anderes gemacht hat. Und deshalb hat er dann sich auch nichts dabei gedacht. Er ist dann in den Schafbau gegangen, dort war sie auch nicht. Dann ist er nach Hause und als er am nächsten Tag immer noch nichts gehört hat, hat er die Eltern angerufen und dort hat er dann gehört, dass die Manuela gar nicht zu Hause gewesen ist.
Das löst dann vermutlich Sorgen aus, sowohl bei den Eltern als auch bei dem Freund. Die Eltern rufen daraufhin Freundinnen an, sie überlegen, wo Manuela sein könnte. Sie finden sie aber nicht und stellen dann noch am 14. September 1995 Vermisstenanzeige bei der Polizei. Dort erzählen sie auch, was Manuela zuletzt anhatte, nämlich einen grauen Kapuzenpulli mit der Aufschrift Army, eine dunkle Hose und weiße Stoffturnschuhe. So steht es dann auch in der Zeitung geschrieben.
Jetzt hat der Kommissar ja gerade gesagt, sie ist auch dafür bekannt, dass sie sich schnell mal umentscheidet. Jetzt ist sie aber auch schon einige Stunden verschwunden. Wie reagiert die Polizei auf diese Vermisstenanzeige?
Ja, also bereits nach den ersten Schritten der örtlichen Dienststelle gibt es dann den Verdacht, dass ein Verbrechen vorliegt. Man hat das also recht schnell sehr ernst genommen, habe ich den Eindruck. Es konnte einfach niemand sagen, wo Manuela ist. Sie hat sich nicht verabschiedet. Sie war nie länger als einen Tag unabgemeldet weg und ihr Verschwinden wurde einfach als unüblich eingeschätzt.
Und das war dann der Punkt, wo dann die Kripo eingestiegen ist mit großen Suchmaßnahmen, Hubschrauber, mit Personen, Suchhunden, wo man eingesetzt hat. Also alles, was das Report war, der Vermisstensuche und der Ermittlung im Bereich der Vermissten Fallsachbearbeitung hergibt. Das komplette Repertoire wurde da ausgeschöpft.
Es haben also Polizeihundertschaften Wälder durchkämmt und Täler in der Region. Auch in einem See wurde gesucht mit Tauchern. Es gab aber auch ganz klassische Ermittlungsarbeit vom Schreibtisch aus, hat mir Bruno Klingel vor Ort in Siegelsbach erzählt.
Also man hat ja alle Register gezogen von Öffentlichkeitsfahndung über Krankenhausermittlungen, über Ermittlungen überall hin, was man sich vorstellen kann im polizeilichen Alltag. Und man kam zu dem Ergebnis, die Manuela Kreis ist nicht da. Das war das Ergebnis der ersten Ermittlungen von der Kriminalpolizei in Heilbronn.
Und das ist wirklich ungewöhnlich, liebe Hörerinnen und Hörer, denn glücklicherweise, muss man sagen, tauchen die allermeisten Vermissten nach kurzer Zeit wieder auf. Das ist hier anders. Die Suche zieht sich jetzt über mehrere Wochen.
Ja, genau. Und das sorgt dann auch natürlich für Aufsehen in der Region bei den Menschen, die dort leben, die darüber sprechen. Es wird aufmerksam verfolgt, denn die Regionalzeitungen schreiben darüber, die Heilbronner Stimme und die Rhein-Neckar-Zeitung, die berichten in mehreren Artikeln über die Suchaktionen, unter anderem Ende Oktober und Mitte November 1995. Am Ende bleibt es dabei, es gibt keine Hinweise. Auch Familie und Freunde äußern nichts, was ihnen an Manuela an den Tagen vor dem Verschwinden aufgefallen ist.
Das war ja das, was die Ermittler stutzig gemacht hat, dass es nämlich gar nichts gab, Auffälliges. Manuela Kreis machte ihren Beruf sehr gerne. In Bad Rappenau war auch dort beliebt, weil sie einfach kommunikativ gut unterwegs war. Genauso in der Familie und im Freundeskreis gab es keine Auffälligkeiten, sodass man eigentlich sagen musste, die Manuela Kreis ist verschwunden und wir müssen jetzt in alle Richtungen denken und das wurde dann auch gemacht. Also in die eine Geschichte, wo man sagt, es gibt ja auch Jugendliche, die sich einfach mal von zu Hause absetzen, die dann sagen, okay, ich habe jetzt mit dem Berufsleben oder mit dem Alltag, vielleicht im dörflichen Siegelsbach will ich jetzt nichts mehr am Hut haben, ich will jetzt einfach mal was anderes erleben, bis dahin gehen, dass möglicherweise ein Kapitalverbrechen vorliegt.
Das ist ja auch total frustrierend für die Familie, stelle ich mir so vor, wenn man sich überhaupt gar keine Erklärung geben kann. Wie reagiert sie jetzt darauf?
Ja, das ist wirklich Ungewissheit, glaube ich, so kann man das nennen. Die Schwester von Bianca hat die Stimmung in der Familie damals so beschrieben.
Angst. Was ist passiert? Wo ist sie? Man ist ja auch in die Öffentlichkeit gegangen. Einen Mord hatte damals noch niemand gedacht gehabt. Und einen Aufruf dann gemacht. Auch bei Bitte melde dich waren wir zu der Zeit, meine Mutter und ich. Ja, das in die Öffentlichkeit. Manuela, wenn du doch verschwunden bist, gib doch ein Lebzeichen von dir, dass man wisse, dass alles in Ordnung ist.
Belastend für die Familie dürften auch die vielen Spekulationen sein, die Gerüchte, die dort im Ort die Runde machen. Und das Ganze wird dann auch noch befeuert von einem Artikel in der Zeitschrift Girl vom 10. Januar 1996, den wahrscheinlich dort auch viele gelesen haben.
Und das ist typisch für diese Zeit, liebe Hörerinnen und Hörer, viele Jugendmagazine. Der 90er haben stark mit so einer Emotionalität gearbeitet, über sogenannte Home Stories. Man zeigt da was Privates, um Empathie zu erzeugen, aber eben auch, um diese ganze Geschichte größer zu machen. Gerade bei einem vermissten Fall wie diesem kippt dann das Ganze schnell von Anteilnahme zu Spekulation. Ein Beispiel eben dafür, wie Boulevardjournalismus Gefühle lenkt, statt die Fakten zu sortieren. Wie sieht das hier konkret aus?
Du hast es schon gesagt, eine Home Story. Ich finde, das trifft es sehr gut, denn Eltern, Schwester und Freund werden da abgelichtet mit Bildunterschriften wie in Tränen aufgelöst und völlig verzweifelt. Im Text wird dann die Frage aufgeworfen, ob Manuela verschleppt wurde, ob sie in einer Sekte untergetaucht sein könnte. Und es geht um Satanismus, einen möglichen Selbstmord und dazu dann noch ein Auszug aus ihrem Tagebuch, also sehr, sehr persönlich. Und alles mit viel Spekulation und Emotion, gekrönt vom letzten Satz im Text, wo es heißt, Familie und Freunde sehen in den Girl-Leserinnen ihre letzte Chance, endlich etwas über Manuelas ungewisses Schicksal zu erfahren.
Sieben Monate später, Manuela Kreis ist weiterhin verschwunden. Im April 1996 gibt es aber einen Anruf. Die Polizei bekommt neue Hinweise, die für die weiteren Ermittlungen sehr wichtig sind. Und gleichzeitig bekommen Freund und Familie eine Gewissheit. David, was ist das für ein Anruf?
Der Anruf kommt von einer Frau, die in einem Wald in der Region Pilze gesucht hat. Konkret in der Nähe von Sinsheim-Rohrbach. Das ist ungefähr 16 Kilometer von Siegelsbach entfernt. Dabei ist die Frau auf einen menschlichen, teilskelettierten Schädel gestoßen. Ein Fund, den wohl niemand machen will, der Pilze sucht. Mhm. Den meldet sie dann bei der Polizei, den Fund. Und Untersuchungen des Schädels und ein Abgleich des Zahnstatus ergeben, dass es sich um den Schädel von Manuela Kreis handelt. Bruno Klingel und seine Kollegen müssen darüber dann die Eltern informieren.
Die Überbringung der Todesnachricht an die Angehörigen, das war nochmal ein sehr einschneidendes Erlebnis, auch für mich damals als Polizeibeamter, als junger Kriminalbeamter, weil natürlich die Eltern immer gehofft haben, dass ihre Tochter irgendwo lebt und auch wieder lebend zurückkommt in die Familie. Wir sind ja auch in dem Bereich geschult, wie wir mit solchen Sachen umgehen. Da ist natürlich eine gewisse Art Empathie und auch Kommunikationsfähigkeit gefragt. Wir sind dann zusammen hin und haben auch dann dort die Todesnachricht überbracht, was natürlich für die Mutter extrem schlimm war. Der Vater hat versucht, das nicht wahrzunehmen, weil er es einfach nicht geglaubt hat, dass wir jetzt kommen. Sie haben zwar immer den Tag erwartet, dass wir kommen und sagen, ihre Tochter lebt nicht mehr. Aber jetzt, wo es tatsächlich so war, konnte sie sich natürlich mit der Situation in keinster Weise anfreunden, geschweige denn überhaupt das so aufnehmen.
Das ist also für die Ermittler um Bruno Klingel auch nicht ganz einfach, so eine Nachricht zu übergeben. Für die Angehörigen, für die Eltern ist das aber nun auch eben der Beginn eines langen, schmerzhaften Begreifens. Manuela Kreis lebt nicht mehr. Wir wollen hier in ARD Crime Time die Ermittlungen rekonstruieren, die dann vorankommen, denn für die Polizei ist nun im Fokus zum einen der Fundort des Schädels und die Art und Weise, wie er gefunden wurde. Nähern wir uns mal dem Ganzen vielleicht erstmal mit der Frage, warum liegt dieser Schädel allein im Wald? Also wo ist der Rest des Körpers?
Ja, diese Frage stellt man sich auf jeden Fall. Eine Möglichkeit ist ja, so grausam es auch klingt, dass der Täter die Körperteile durchtrennt und sie an verschiedenen Orten abgelegt hat. Davon geht die Polizei aber nicht zwangsläufig aus. Sie hat eine andere Annahme, wie Bruno Klingel erklärt.
Die erste Analyse dieser Auffindesituation hat ergeben, dass wir davon ausgegangen sind, dass das vertragen worden ist, der Kopf von Tieren. Und die objektiven Feststellungen haben dies belegt. Und deswegen haben wir dann Folgemaßnahmen gemacht. Die haben dann so ausgesehen, dass wir mit Hunden dort durchsucht haben. Wir haben mit Kräften, mit Polizeiketten dort den Wald durchkämmt. Wir haben nochmal einen Hubschrauber über dieses Gebiet geschickt. Aber weiter konnten wir leider nichts auffinden.
Das heißt, der Fund des Schädels führt noch lange nicht zur Aufklärung des Falls. Es gibt keine Antwort darauf, wie die 16-jährige Manuela Kreis verschwunden ist, was ihr zugestoßen ist. Im Oktober 1996, etwas mehr als ein Jahr nach Manuelas Verschwinden, folgt dann der nächste Schritt in den Ermittlungen. Die Polizei geht bundesweit an die Öffentlichkeit.
Genau, der Fall ist dann nämlich Thema in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Bruno Klingel, damals ist er noch Kriminalhauptmeister, ist zu Gast im Studio und bittet die Zuschauerinnen und Zuschauer um Hinweise. Vorher wird, wie üblich in der Sendung, in einem Beitrag mit nachgestellten Szenen dargestellt, was Manuela vor ihrem Verschwinden getan hat. Darunter ein Treffen mit ihrem Freund in ihrer Mittagspause.
Und, was hast du bis jetzt mit deinem freien Tag gemacht?
Ach, eigentlich nichts Besonderes. Ich habe noch CDs geguckt, aber alles zu teuer und die Sonderangebote. Nur Mist, echt.
Wie immer. Und heute Abend? Treffen wir uns?
Klar.
Hast du Lust auf Disco? Wir können in den Schafbaum gehen.
Lust hätte ich schon. Ja, es wird bloß wieder so spät dann. Du hast morgen frei, aber ich muss früh raus.
Unsere freien Tage sind einfach nicht gut koordiniert. Du kannst doch heute Nachmittag ein bisschen vorschlafen.
Mal sehen. Lass uns telefonieren vorher.
Wie du willst. Aber ruf mich zu Hause an. Im Geschäft ist immer ein bisschen blöd.
Kein Problem. Wann?
Nicht so spät. Ich will mich noch umziehen und so. Sagen wir 6:30 oder 4:15.
Ja gut, um die Zeit, okay.
Aber vergiss es nicht. Ich warte drauf.
Hey, ich vergesse dich doch nie.
Das will ich auch schwer hoffen, du.
Außerdem ist in dem Beitrag zu sehen, wie Manuela im Blumenladen arbeitet, mit dem Bus nach Hause fährt und sich später für die Disco fertig macht. Danach verabschiedet sie sich von ihrer Mutter.
Also dann viel Spaß und pass auf dich auf.
Mach ich. Tschüss. Ciao.
Gegen 19.30 Uhr verlässt Manuela die elterliche Wohnung. Sie geht zur Bushaltestelle im Ortskern von Siegelsbach. Wie für viele Jugendliche ist für Manuela das Fahren per Anhalter die natürlichste Sache der Welt. Bei Bedarf pendelt sie routiniert zwischen den einzelnen Orten hin und her, wie nach Fahrplan.
Ja, und während sie an der Bushaltestelle auf Autos wartet, kommt eine andere Jugendliche auf dem Fahrrad bei ihr vorbei.
Hi Manu.
Hi.
Was machst denn du hier?
Ich will zu Fabian nach Abenau.
Und du?
Ich muss heim auf meinen kleinen Bruder aufpassen. Meine Eltern gehen aus.
Du Arme.
Voll krass. Ich muss weiter, sonst kriege ich einen Anschiss. Bis dann. Tschüss.
Ein Ausschnitt aus der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst von 1996. Man hört da auch raus aus dieser nachgestellten Szene, da wird auch Emotionalität mit erzeugt.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, man hört auch schön, dass es so ein Dokument seiner Zeit ist, das so ein bisschen widerspiegelt, was damals gedacht wurde, wie so die Sitten und Vorstellungen waren.
Und dass das Fernsehen an sich natürlich noch viel wichtiger war. Heute hat sich das alles so ein bisschen zersplittert, weil wir alle mit den Smartphones rumlaufen, also mit mehreren Bildschirmen konfrontiert sind täglich. Jedenfalls das hier hat nun eine enorme Aufmerksamkeit erzeugt. Es gab eben neue Hoffnung auf Hinweise. Aktenzeichen XY ungelöst ruft das Publikum auf, sich zu melden, wenn Zuschauerinnen, Zuschauer etwas Neues wissen. Inwiefern hilft das nun weiter?
Na, ehrlich gesagt, relativ wenig. Trotz einer ausgelobten Belohnung von 5.000 D-Mark trifft der entscheidende Hinweis nicht ein. Insgesamt, so schreibt damals die Stuttgarter Zeitung, seien vor und nach der Sendung rund 80 Hinweise eingegangen. Aber keiner davon führt zum Täter und der Kripo fehlen weiter die Ermittlungsansätze.
Im Oktober 1996 also keine neuen Erkenntnisse, aber einige Monate später, im Februar 1997, gibt es dann doch noch einen neuen Hinweis. Bei der Polizei meldet sich ein Jäger. Er findet mitten im Winter etwas.
Ja, wenn du schon von Jäger sprichst und etwas finden, kann man sich vielleicht schon denken. Der Jäger meldet am 1. Februar 1997, dass sein Hund, ein Jagdhund, beim Stöbern während Baumfellarbeiten ein Skelett aufgespürt hat. Der Rhein-Neckar-Zeitung zufolge an einer schwer zugänglichen Stelle im Wald. Nach Angaben der Polizei ist das Skelett sogar noch bekleidet und schnell ist klar, der Leichnam stammt von Manuela Kreis. Die Arbeit an der Fundstelle beschreibt Bruno Klingel.
Wir haben dann den mit Laub und Schnee bedeckten Leichnam dann dort abgetragen und akribische Spurensuche betrieben, weil wir wussten, wenn wir noch eine Möglichkeit haben, an den Täter zu kommen, dann muss es im objektiven Bereich mit einer Möglichkeit sein und deshalb mussten wir da akribisch jeden Zentimeter des Bodens abtragen und wir haben da mit Pinzetten gearbeitet und es ging mehrere Tage, bis wir dann den Leichnam komplett geborgen hatten und der dann bei der Rechtsmedizin in Heidelberg untersucht wurde. Es wurde dann unsere Vermutung dahingehend bestätigt, dass ein Kapitalverbrechen vorlag und die Manuela Kreis durch Messerstiche getötet wurde.
Ja, das muss man sich mal vorstellen. Trotz dieser langen Liegezeit können die Rechtsmediziner diese Aussage noch treffen, also getötet durch Messerstiche. Bemerkenswert, wirklich 17 Monate nach Manuelas Verschwinden. Ob es sich jetzt zum Beispiel um ein Sexualdelikt handelt, dazu lässt sich der Polizei zufolge allerdings nichts sagen. Das heißt, weder eine Bestätigung noch ein Dementi dazu. Interessant am Fundort ist noch, er liegt nur wenige hundert Meter vom Fundort des Schädels entfernt, also an dem Ort, wo einige Monate vorher der Schädel gefunden wurde. Und ich sage ja bewusst Fundort, denn es ist ja nicht klar, ob der Leichnam nur dort abgelegt wurde oder ob es vielleicht auch der Tatort ist.
Wenn das so nah beieinander liegt, warum ist dieses Skelett nicht schon Monate früher entdeckt worden, als nach dem Fund des Schädels die Umgebung abgesucht worden ist? Bruno Klingel erklärt das so.
Weil eben der Schädel genau in der anderen Richtung des Waldgebietes lag. Und wir haben dann einen Ermittlungsansatz uns gestellt und haben gesagt, okay, das ist jetzt linksrheinisch einfach, wo wir suchen. Und dass der Leichnam dann 400 Meter gerade in die andere Richtung liegt, das ist eigentlich kriminologisch und auch so fast nicht erklärbar. Und deswegen haben wir einfach die Entscheidung getroffen, in dem Bereich zu suchen.
Kurz zur Einordnung, zur Erklärung, was Herr Klingel hier meint. Es geht also nicht um den Fluss Rhein, sondern er meint, dieser Fund hat die Ermittler auch überrascht, weil sie für die Stelle, an der der Schädel gefunden wurde, keine Erklärung hatten. Also das hat nicht zusammengepasst. Der Schädel wurde in einer ganz anderen Richtung gefunden, als sie das ursprünglich vermutet hatten.
Wenn wir jetzt mal den Blick noch ein bisschen weiten und das mal auf so einer Karte uns vorstellen. Manuela Kreis wollte von Siegelsbach ins 4 Kilometer entfernte Bad Rappenau. Das ist südlich von Siegelsbach. Gefunden werden die Leichenteile aber bei Sinsheim-Rohrbach. Das ist westlich, 16 Kilometer westlich von Siegelsbach. Wie passt das jetzt zusammen?
Ja, also diese Besonderheit, die beschäftigt natürlich auch die Ermittler. Zu den örtlichen Zusammenhängen stellen sie, ohne sich jetzt auf irgendetwas festlegen zu wollen, verschiedene Überlegungen an.
Das war ein großer Aspekt bei der Ermittlungen, weil wir ja wissen, dass die Manuela Kreis gerne in Diskotheken ging. Und natürlich gab es damals im Bereich Sinsheim eine Diskothek, die sehr bekannt war. Und wenn man hier in Bad Rappenau nicht zum Schafbaum gegangen ist, dann ist man eben nach Weibstadt gegangen, zum Kinky damals. Und das ist eigentlich die Fahrstrecke, die dorthin führt. Ob das jetzt tatsächlich auf dem Weg in die Disco war oder ob derjenige, der sie mitgenommen hat, einfach nur sich dort auskannte, wo dann später der Auffinderort war. Das bleibt weiter ein Rätsel, das wir im Moment versuchen noch zu lösen.
Die Regionalpresse spekuliert damals übrigens auch über mögliche Zusammenhänge zu früheren ungeklärten Mordfällen in der Region. Da es dafür, abgesehen von der räumlichen Nähe, aber keine bekannten Anhaltspunkte gibt, beteiligen wir uns an diesen Spekulationen erstmal nicht. Und das Gleiche gilt auch für die Bäcker-Theorie, so würde ich sie mal nennen. Da geht es um einen Bäckermeister, der 2004 die Sparkassenfiliale in Siegelsbach überfallen und dabei einen Menschen erschossen und zwei weitere schwer verletzt hat. Für die Vermutung, dass der Bankräuber auch für den Mord an Manuela Kreis und einen weiteren Mord verantwortlich sein könnte, dafür gibt es auch keine Belege.
Dieser tödliche Banküberfall war in Siegelsbach übrigens ein großes Gesprächsthema und er ist auch juristisch sehr interessant. Die Frage dabei war nämlich, wie glaubhaft die Aussage eines Schwerverletzten ist. Darum geht es bei unseren True Crime Kollegen im Podcast Sprechen wir über Mord vom SWR. Also da geht es nur um diesen Fall, Raubmord in Siegelsbach. Das empfehlen wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Den Link zur Folge stellen wir Ihnen in den Beschreibungstext. Für die Familie und insbesondere die Eltern von Manuela Kreis ist Ende der 90er Jahre nichts mehr so wie früher. Die Tochter ist getötet worden, der Täter weiterhin unbekannt und es gibt Gerüchte. David, du hast mit einer der engsten Angehörigen Kontakt gehabt in deiner Recherche. Wie sehr belastet das alles die Familie?
Ja, Manuelas ältere Schwester Bianca, die sieht damals, wie sehr ihre Eltern leiden. Sie versucht, sie wieder aufzubauen, aber sie schafft es nicht, wie sie mir erzählt hat.
Meine Eltern sind kaputt gegangen dran. Ich habe versucht, für meine Eltern täglich die ersten 2 Jahre da zu sein. Ja, Überstunden genommen, Urlaub genommen, Hauptsache ich konnte meine Eltern irgendwie beistehen, sage ich jetzt mal, helfen konnte ich auch nicht. Gleich, wie soll ich jetzt sagen? Ich habe dann aber vergessen, nach mir zu gucken. Ich war für meine Eltern da. Klar, ich habe meinen Sport gehabt, meine Freunde gehabt. Die waren immer um mich herum und guckt, dass es mir so weit gut geht. Ja, bis halt meine Eltern wirklich trotz zerbrochen sind.
Man sagt zwar ja, in so einem kleinen Ort, da kennt jeder jeden und man unterstützt sich. Ihren Eltern habe das aber nicht geholfen, meint Bianca Kreis.
Meine Eltern wollten sich nicht helfen lassen. Die sind in ein Loch reingefallen, die hat sie auch niemand raus sollen können. Meine Mutter war für sich, mein Vater war für sich. Klar, sie haben sich gegenseitig schon auch unterstützt, aber jeder hat irgendwo versucht, sich selber aus dem Loch rauszuhelfen und es ging nicht.
Dieser Fall liegt lange zurück, aber er beschäftigt uns auch heute noch rund 30 Jahre später. Im Jahr 2023 ist er auch wieder auf dem Tisch der Ermittlungsbehörden gewesen, denn es wird bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg eine kleine Ermittlungsgruppe gegründet, die sich ausschließlich mit Kriminalfällen beschäftigt, die seit vielen Jahren nicht geklärt sind. Das ist eine Cold Case Einheit, die auch davon angetrieben ist, dass Mord nicht verjährt. Wieso gibt es ausgerechnet jetzt neue Hoffnung, diesen Fall aufzuklären?
Ein Mitglied dieser Einheit ist Kriminalhauptkommissarin Nicole Kramer. Sie erklärt, warum der Fall Manuela Kreis relativ weit oben auf der Liste der neuen Ermittlungsgruppe stand.
Grundsätzlich ist es so, dass dieser Fall nie wirklich lange Zeit ruhte, weil es immer wieder Hinweise aus der Bevölkerung gab zu verschiedenen Dingen. Und deswegen waren wir an dem Fall einfach grundsätzlich noch sehr nah dran.
Und ausschlaggebend war sicher auch, dass mit Blick auf Akten und Asservate einfach eine gute Ermittlungsgrundlage vorhanden war.
Ja, im vorliegenden Fall haben wir tatsächlich sehr viele Spuren sichern können. Und dabei geht es heute darum, dass die DNA-Auswertung, um die es ja hauptsächlich geht, eben vor einigen Jahren noch ganz anders ausgesehen hat, als es heute der Fall ist. Und so reicht heute eben auch eine kleine Hautschuppe, ein kleiner Partikel, um Spuren eindeutig auf eine Person bestimmen zu können.
Die Spuren von damals werden neu ausgewertet und ich kann mir auch vorstellen, dass es wichtig ist, so wie wir das jetzt hier auch tun, diesen Fall wieder ins Gedächtnis zu rufen, also auch nochmal eine Öffentlichkeitsfahndung herauszugeben.
Ja genau, das macht die Polizei allerdings anders als früher bei Aktenzeichen XY ungelöst. Die richtet sich jetzt nämlich nicht an ein bundesweites Publikum, sondern sie macht das gezielt direkt in der Region, in Siegelsbach und rundherum. Hier macht die Ermittlungsgruppe Cold Case mit Plakaten unübersehbar auf das Schicksal von Manuela Kreis aufmerksam. Darauf sind 2 Fotos zu sehen von Manuela und in großer Schrift steht: Manuela Kreis, nie vergessen, gestorben am 13.09.1995.
Wir haben uns dazu entschieden, durchaus große Poster zu Manuela Kreis vervielfältigen zu lassen, um einfach nochmal die Botschaft in die Bevölkerung zu transportieren, dass Manuela nicht vergessen ist. Weder bei uns Ermittlern, noch bei den Angehörigen, noch in der Bevölkerung. Der Fall hat großes Aufsehen erregt seither. Und auch heute ist es noch so, dass Leute sich daran erinnern. Und es gibt aber trotzdem immer wieder Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen keine Aussagen bei der Polizei machen oder gemacht haben. Und diese Menschen möchten wir mit der Kampagne noch einmal erreichen, um solche Aussagen und eventuell auch entscheidende Aussagen gewinnen zu können.
Es wird dann auch wieder eine Belohnung ausgesetzt oder man könnte sagen, es besteht weiter eine Belohnung. Aus den ehemals 5.000 D-Mark wurden 5.000 Euro.
Und gerade mit diesen Fotos erreicht man wahrscheinlich viele Menschen, die sich vielleicht auch zunächst schon mal mit dem Fall beschäftigt haben, das vielleicht weitererzählen. Und es berichten verschiedene Medien über diese Poster in Siegelsbach und in der Umgebung. Auch du, David, hast für ARD Brisant über die neuen Ermittlungen und die Plakataktion berichtet. Das sorgt alles für Aufmerksamkeit. Führt die Aktion denn zum Erfolg?
Naja, Erfolg nicht in der Hinsicht, dass sich jemand meldet und den Namen des Mörders präsentiert oder womöglich sogar selbst den Mord gesteht. Aber es gehen Hinweise ein, mit denen die Polizei weiterarbeiten kann, erklärt Nicole Kramer im Interview, das ich vergangenes Jahr mit ihr geführt habe.
Es gab eine große Resonanz in der Bevölkerung auf die Plakate. Hinweise haben wir tatsächlich 14 Stück erlangt, die zum Teil anonym an die Polizei gemacht wurden. Das stellt uns natürlich auch zum Teil vor Herausforderungen, weil es einfach die Ermittlungsarbeit erschwert.
Aber wie gesagt, es sind auch Hinweise dabei, aus denen sich konkrete Ansätze für die Ermittlungen ergeben.
Solche medienwirksamen Aktionen bei ungeklärten Kriminalfällen bekommen natürlich auch die Angehörigen mit, müssen damit umgehen. Die Eltern von Manuela Kreis sind mittlerweile gestorben, aber es gibt noch ihre Schwester Bianca, die wir bereits gehört haben. Was bedeuten die neuen Ermittlungen für sie?
Als es mit den neuen Ermittlungen losgeht, da steht sie dem offen gegenüber. Sie schöpft Hoffnung und sie gibt auch Interviews, nicht nur mir, hat auch anderen Medien Interviews gegeben. Und sie erzählt, wie das war, als sich die Kripo bei ihr gemeldet hat.
Ich habe den Anruf gekriegt, sie möchte sich gern mit mir treffen und ja, ob ich den Namen Cold Case schon einmal gehört habe? Ja, habe ich, klar, natürlich. Man liest es immer wieder in der Social Media überall. Und dann haben wir uns getroffen und haben die mir gesagt, was sie vorhaben, noch einmal in die Öffentlichkeit gehen. Mit den Banner, mit den ganzen Hinweiszettel, wo in ganz Siegelsbach irgendwo verteilt worden sind. Und dann haben wir drüber geredet. Und ja, andererseits ging es dann gut. Es wird noch mal was getan, es wird nicht in die Vergessenheit geraten. Gleichzeitig, nachdem ich mich mit der Kripo getroffen habe, habe ich dann Hoffnung wieder gehabt nach so einer langen Zeit, was so wirklich verschwunden war, was so wirklich, glaube ich, menschlich ist. Und auch wieder die Angst zu spüren, zu merken, es kommt nichts dabei raus. Das ist immer so hin und her. Ja, du hast Hoffnung, ja, du hast Angst, es passiert nichts. Ich für mich wünsche mir, dass der Täter oder die Täter gefunden wäre, weil anders kann ich nicht abschließen.
Ich finde, man hört es, der Verlust ihrer Schwester und der Fakt, dass die Tat nicht aufgeklärt ist, das beschäftigt Bianca Kreis. Sie verfolgt auch genau, was berichtet wird.
Ich hole mir wirklich jeden Zeitungsartikel und sammle das dann, was mein Vater schon gemacht hat, das führe ich weiter. Es ist aber auch gleichzeitig ein Stich ins Herz. Ich würde gern heulen und kann es nicht. Seit sich Kripo bei mir gemeldet hat, merke ich, wie ich zu Hause sitze, grübel. Auch im Geschäft. Ich gehe von meinen Kollegen ziemlich weg. Ich bin ziemlich ruhig geworden mittlerweile. Und ich wünsche mir irgendwo auch wieder der lebensfrohe Mensch zu sein, wo ich vor der Zeit war. Ich kann es aber gerade nicht. Und ich wünsche mir, ich könnte heulen, weil das dann doch irgendwo ein bisschen eine Last von der fällt. Aber es geht nicht. Sie sehen es selber. Ich kann nicht.
Die Ermittlungsgruppe Cold Case der Kripo Heidelberg nimmt auch weiter Hinweise entgegen. Nicole Kramer beschreibt, was sie und ihre Kollegen sich ganz konkret erhoffen.
Natürlich sind konkrete Aussagen zu dem Tag des 13. September 1995, an dem Tag, als Manuela Kreis verschwunden ist, sehr wertvoll. Aber auch Aussagen, die den Zeitraum davor oder danach betreffen, können uns weiterhelfen. Wir beschränken uns da auf sehr wenig oder beziehungsweise wir sind sehr breit aufgestellt. Viele Menschen sind sich gar nicht bewusst darüber, dass ihre Aussage bei der Polizei wichtig sein könnte. Deshalb bitten wir die Bevölkerung, uns auch kleine, in ihren Augen vermeintlich kleine Hinweise zu liefern, dass sie für uns sehr wertvoll sein können.
Allerdings, wie immer bei Fällen, die so lange zurückliegen, ist das mit der Erinnerung so eine Sache.
Grundsätzlich wäre die optimale Aufklärung der Tat natürlich, wenn wir im objektiven Bereich Spuren haben, die wir eindeutig dem Opfer und dem Täter im Zweifel zuordnen können und gleichzeitig dazu auch einen subjektiven Befund haben. Ja, das heißt ein Geständnis oder eine Zeugenaussage oder etwas Ähnliches, was eine bestimmte Person belastet. Im vorliegenden Fall sind diese Bedingungen natürlich erschwert, weil wir es mit einem Cold Case zu tun haben. Das heißt, die Spuren sind zum Teil alt. Und die Zeugenaussagen oder Aussagen, insgesamt die subjektiven Angaben, durch Erinnerungslücken verbessert, sagen wir es mal so. Deshalb wird es eine Kombination der Sachen sein.
Und dieser Fall ist nun wirklich schon sehr kalt, also ein sehr kalter Case. David, die Ermittlerin hat da von einem möglichen Geständnis gesprochen. Das heißt, der Täter, die Täterin möglicherweise, würde sich stellen. Inwiefern hältst du das für möglich?
Naja, also denkbar ist das schon, sofern der Täter überhaupt noch am Leben ist. Nehmen wir jetzt einfach mal an, der Täter war zur Tatzeit damals so um die 40 Jahre, dann ist er heute so um die 70. Vielleicht ist das ja ein Alter, in dem der ein oder andere sein Leben Revue passieren lässt und sein Gewissen erleichtern möchte. Oder es gibt natürlich einen Mitwisser oder eine Mitwisserin, die sich bisher nicht getraut haben, was zu sagen. Inzwischen können sich die Umstände geändert haben, zum Beispiel, dass eine Freundschaft zerbrochen ist und jetzt sieht diejenige oder derjenige einfach die Zeit gekommen, den entscheidenden Hinweis zu geben. In beiden Fällen geht es ja um eine Gewissensfrage, das Bewusstsein für Unrecht. Und auch die Gedanken von Bianca Kreis drehen sich um diese Frage.
Wie kann man mit so einem ruhigen Gewissen leben? Ich verstehe das nicht. Ein junges Leben, aus dem Leben zu reißen, hat derjenige oder diejenige kein Gewissen. Derjenige oder diejenige hat doch mit Sicherheit mittlerweile auch schon Kinder. Was denkt er, wenn er seine Kinder aufwachsen sieht? Was würde er tun, wenn seine Kinder sowas passieren würde? Das frage ich mich immer wieder.
Und weil wir gerade bei dem jugendlichen Alter von Manuela sind, ihre Schwester hat mir auch von einem gemeinsamen Erlebnis mit Manuela erzählt, das ihr noch gut im Gedächtnis ist. Das war nämlich bei einem Ausflug in einen Freizeitpark kurz vor Manuelas Verschwinden.
Guten Monat vorher waren wir zusammen mit Freunden von mir im Holidaypark. Da hat meine Schwester ein bisschen schlechte Laune gehabt, sich mit dem Freund gestritten. Dann hat sie später dann den Pullover von mir angezogen, weil sie gefroren hat. Große Schwester passt ja auf die Kleine auf immer. Dann haben wir so einen Cola-Becher geholt mit zwei Röhrle. Beide haben wir dran knuckelt und ich habe dann die Luftblase reingemacht, dass sie mal wieder ein bisschen zum Lachen kommt. Ja, das war mein letztes Erlebnis, schönes Erlebnis mit ihr. Und von heute auf nachher wird das Leben von einem Menschen, von einem jungen Menschen ausgelöscht. Und ich konnte es gar nicht wahrhaben. Sie fehlt da heute noch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir versuchen hier in ARD Crime Time regelmäßig mit den Angehörigen von Opfern ins Gespräch zu kommen. Das ist in diesem Fall auch geglückt. David, nimm uns mal mit, unter welchen Umständen führst du solche Interviews?
Erstmal ist es ganz schwierig, den Kontakt aufzubauen. In dem Fall hat die Polizei geholfen, den Kontakt herzustellen. Und Bianca Kreis war eigentlich relativ schnell aufgeschlossen, hat gar keine große Skepsis gehabt, was man natürlich auch verstehen könnte. Ich habe mich dann mit ihr auf eine Bank gesetzt auf dem Friedhof von Siegelsbach, wo es ruhig war und wo nur ein Vogel im Hintergrund zwitschert, den wir ab und zu hören. Und dann hat sie relativ offen mit mir erzählt. Ich glaube, es ist ihr nicht immer einfach gefallen, das in Worte zu fassen, Sätze zu formulieren. Aber ich finde, sie bringt das ganz gut rüber, was so ihre Gedanken sind.
Und die Polizei hast du auch in diesen Tagen getroffen?
Ja, genau, das war am gleichen Tag. Die drei sind auch mit mir für den Fernsehbeitrag zusammen den Weg gegangen durch Siegelsbach, den Manuela am Tag ihres Verschwindens 1995 gegangen sein muss. Und dieses Treffen mit Manuelas Schwester war dann auch für den erfahrenen Ermittler, damals kurz vor dem Eintritt in den Ruhestand, ein besonderes Erlebnis, weil es ihn zurückerinnert hat.
Die Bianca Kreis, die Schwester der Verstorbenen, die habe ich gesehen, als wir die Todesnachricht überbracht haben in der Familie. Und dann Jahre später nochmal und heute wieder. Und wir haben uns natürlich auch verändert im Laufe der Zeit, aber der Fall ist einem nicht los. Also es ist jetzt so, ich begleite den jetzt seit dem Auffinden und das ist ja nicht so, dass man das einfach ablegen kann, sondern wenn man mit Herzblut seinen Job macht, dann ist das eben auch bei so einem Fall immer wieder so, dass einem Frage beschäftige und diese Frage will man geklärt haben. Wir sind einfach den Angehörigen das schuldig, dass wir immer am Ball bleiben und wir hecheln immer danach, wenn es irgendwo eine neue Untersuchungsmethode gibt, wo das LKA oder die Kriminaltechnik uns sagt, da gibt's was Neues, dass wir sofort sagen, okay, jetzt haben wir Spuren, noch von diesem Altfall, seid so gut, lass die mal drüber laufen. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass wir doch über einen Treffer objektiv zu einem Täter kommen.
Also er sagt, man will diese Frage geklärt haben, sehr nachvollziehbar. Und es ist auch immer noch ein gewisser Optimismus rauszuhören. David, du hast kurz bevor wir hier sprechen, nochmal Kontakt aufgenommen zur Polizei und zu Bianca Kreis. Was konntest du in Erfahrung bringen? Gibt es irgendwas Neues?
Was Neues nicht. Kriminalhauptkommissarin Nicole Kramer von der Kripo Heidelberg hat mir mitgeteilt, dass es, Zitat, leider keinen neuen Sachstand gibt. Und Bianca Kreis hat das auch schon wahrgenommen und mir geschrieben, dass die Hoffnung, die sie im vergangenen Jahr noch hatte, inzwischen bei Null sei. Zitat, ich glaube nicht, dass sich der Mörder noch finden lässt. Zitat Ende.
David Kopp war zu Gast in ARD Crime Time. Vielen Dank für deine Recherche. Der Link zu deinem Video aus der ARD-Sendung Brisant ist in unseren Shownotes. Und da finden Sie auch, liebe Hörerinnen und Hörer, weitere Links zum Fall. Unsere E-Mail-Adresse auch für Rückmeldungen und Feedback, crimetime@mdr.de. Und es gibt auch einen Link zu unserer Empfehlung am Ende dieser Podcast-Folge. Es geht um eine Geschichte, die sehr verrückt klingt. Es geht um einen geklauten Film. Über 3 Jahre lang haben 2 Studenten aus Berlin an einem Animationsfilm gearbeitet. Sie wollen den Sprung in die große Filmwelt schaffen. Aber die Absage eines Filmfestivals lässt sie aufhorchen. Sie werden disqualifiziert. Der Film kursiert bereits online und wird einem Filmemacher aus den USA zugeordnet. Dabei hat Julius Drost diesen Film erfunden.
Ja, ich konnte das gar nicht so richtig begreifen eigentlich. Also ich dachte, das muss irgendwie ein Scherz sein oder so, weil es ist ja niemand so dreist und klaut einfach einen Film.
Die beiden Studenten müssen ihre Einreichung zurückziehen und das ist allein deshalb besonders bitter, weil es steckt ja jede Menge Arbeit in diesem Film.
Puh, also wir haben da Vollzeit dran gearbeitet und von der ersten Idee für den Film über dann die ersten Skizzen und das Drehbuch bis zum fertigen Film waren es so ungefähr 1,5 Jahre.
Julius Drost und sein Kollege Moritz Hennemann gehen der Frage nach, wer ist dieser Mann, der sich öffentlich mit fremden Federn schmückt, und sie treffen ihn tatsächlich.
Boah, also das war für mich wirklich purer Stress. Ich hatte richtig Respekt davor, wie er reagieren wird, ob er jetzt ausrastet oder das alles leugnet oder irgendwie Mental Breakdown hat, weil die komplette Lüge in sich zusammenfällt. Aber ich glaube, letztendlich waren wir viel aufgeregter als er.
Der talentierte Mr. F. zu sehen in der ARD-Mediathek. Eine spannende Suche nach einem Filmdieb. In unserer nächsten Podcast-Folge hier bei ARD Crime Time, dann mit meiner Kollegin Anne Eichhorn, geht es um einen Doppelmord an einem älteren Ehepaar. Die Täter haben es aussehen lassen, als handle es sich um einen Suizid und fast keine Spuren hinterlassen. Trotzdem ist ihnen die Kripo durch verschiedene Ermittlungsmethoden auf die Spur gekommen. Wie genau, das haben sie uns erzählt. Und weil wir gerade etwas Besonderes vorbereiten, auch schon ein Blick auf unsere übernächste Ausgabe, da nehmen wir uns einen Fall besonders ausführlich vor, den Juwelendiebstahl aus dem grünen Gewölbe in Dresden. 6 Jahre nach diesem spektakulären Coup lassen wir Mitglieder der Sonderkommission, Kunstfahnder, Kriminaltechniker, Betroffene und zahlreiche Fachleute zu Wort kommen in einer 4-teiligen Reihe von ARD Crime Time, die ein bisschen anders klingen wird als sonst. Seien Sie also gespannt. Ich bin Felix Gebhardt. Vielen Dank fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.